Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Nur wenige Menschen bekommen so viele Briefe wie der Bundespräsident. Etwa 300 Bürgerbriefe und E-Mails laufen täglich beim Bundespräsidialamt auf, um deren Beantwortung sich 5 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmern. Bereits seit dem 19. Jahrhundert sind Wutschreiben oder Bittbriefe ein wichtiges Mittel der politischen Partizipation. Eine Tagung der Stiftung Bundespräsident Theodor Heushaus hat sich mit der Geschichte der Bürgerbriefe beschäftigt. Ein Ergebnis: Briefe an die Mächtigen sagen viel aus über die Stimmungslage der Bevölkerung und sind wichtige, bisher von der Wissenschaft vernachlässigte Zeugnisse der politischen Geschichte. Cornelius Wüllenkämper hat die Tagung vom Bittbrief zur Hassmail online verfolgt und gibt einen Einblick in die Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern früher und heute.
Unser vielgeliebter Herrscher, der König und Kaiser Wilhelm II., weiß leider nichts von unserer Not und von unseren Drangsalen. Also wählen wir masurische Abgeordnete, damit diese in Berlin unsere Not schildern können.
Diesen offenen Brief an den deutschen Kaiser veröffentlichten polnischsprachige Masuren aus Ostpreußen 1879 in der Vossischen Zeitung. Spätestens seit der gescheiterten Revolution von 1848 waren Petitionen oder Briefe ein wichtiges Mittel der politischen Partizipation. Die Historikerin Hedwig Richter untersucht Bürgerbriefe aus dem Kaiserreich, die im Bundesarchiv lagern, als Zeugnisse eines frühen staatsbürgerlichen Selbstbewusstseins.
Also die Petitionen und die Briefe dienen als Ergänzung für die Wahlen. Und ich denke auch, dass sie sich wirklich gegenseitig befruchtet hat, weil sie wirklich diese formalen Verfahren wie den Parlamentarismus, wie die Wahlen verstehen und dann gezielt in Zeitungen Petitionen lancieren, um nochmal auf ein Recht hinzuweisen.
Auch wenn die Petitionen und Eingaben nicht immer zur Verhandlungen im preußischen Abgeordnetenhaus zugelassen wurden, brachten Interessengruppen ihre Anliegen so in die öffentliche Diskussion, etwa die Frauenbewegung, die sich für Mädchenbildung und das Frauenwahlrecht einsetzte. Es ist nur ein Beispiel der lebendigen Zivilgesellschaft im Kaiserreich, die später zu einer ganz neuen Machtdynamik zwischen Mächtigen und Bürgern führte.
Ich gebe Ihnen mein Wort dafür, wenn Sie an mich schreiben, an mich den Brief adressieren und persönlich darauf schreiben, dass Sie auf jede Frage, die Sie hier nicht mehr anbringen können, eine individuelle Antwort kriegen, so wie wir uns die Dinge vorstellen. Das versichere ich Ihnen.
Franz Josef Strauß, bayerischer Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Unionsparteien bei der Bundestagswahl 1980, führte die Idee des Regierenden mit kurzem Draht zum Volk zur Perfektion, meint der Münchner Historiker Bernhard Gotto. Strauß sei nicht nur ein berühmt-berüchtigter Rhetoriker und Kommunikator gewesen.
Er trat aber eben auch als Politiker mit einem offenen Ohr auf, der sich selbst um die Anliegen der Wählerinnen und Wähler kümmerte. Bürgerbriefe waren für ihn ein Mittel, um Missstände in der Verwaltung aufzuspüren und abstellen zu lassen. Und er nutzte diesen Kanal auch gezielt, um die Distanz zwischen ganz normalen Menschen und ihren Alltagssorgen und Berufspolitikern und den wenigen Frauen, die es damals ja auch schon in dem Bereich gab, zu überbrücken.
Den Volkstribunen Strauß erreichten derart viele Zuschriften, dass die Briefmassen nur mit automatisierter Antworttechnik zu bewältigen waren. Das galt auch für die zahlreichen Schreiben mit offen fremdenfeindlichen Ideen oder Referenzen an die NS-Vergangenheit. Das führte, so Gotto, ungewollt zu einer Integration von Alltagsrassismus und Fremdenfeindlichkeit in den demokratischen Kommunikationsraum. In der politischen Kultur gewann der direkte Draht zwischen Regierenden und Regierten kontinuierlich an Bedeutung. Für die Mächtigen als Legitimationsnachweis und für die Bevölkerung als Mittel der Partizipation. Exemplarisch ist diese Entwicklung in der Zeit des Nationalsozialismus zu beobachten. Etwa 300.000 Briefe jährlich erreichten allein die Reichskanzlei zwischen 1937 und 1940. Das Propagandaministerium setzte dies in einer Reportage in der Deutschen Zeitung effektvoll in Szene.
Die Volksgenossen betrachten die Kanzlei des Führers als eine Art Freistatt, in der sie dem Führer all ihre Not und Sorgen zum Ausdruck bringen, frei und unbeschwert von bürokratischen oder sonstigen Hemmnissen. So ist die Kanzlei des Führers die Mittlerstelle zwischen Volk und Führer geworden. Der Volksgenosse kann zum Führer sprechen und er wird gehört.
Der Mannheimer Historiker Stefan Scholl untersucht die Bitt- und Beschwerdeschreiben der NS-Zeit. Er betont, dass das Regime durchaus zugänglich war für Eingaben und auch Kritik behördlich geprüft wurde. Zugleich erlaubte die Hierarchisierung in der Diktatur unbürokratisches Handeln, wenn es darum ging, die Erwartungen regimetreuer Briefeschreiber nicht zu enttäuschen. Einem Arbeitslosen, der sich in einem Brief an Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess als alter Kämpfer der Bewegung bezeichnete, wurden 1935 nach Rücksprache mit der NSDAP-Kreisleitung einmalig 200 Reichsmark ausgezahlt. Dieselbe Summe erhielt 1937 eine Frau, die sich als arme, kinderreiche Mutter an Josef Goebbels gewandt hatte. Zuvor war durch die zuständige Ortsgruppe Trier die politische Zuverlässigkeit der Frau bestätigt worden. Erstaunen rief in der Diskussion der Tagung hervor, dass auch Absender kritischer Schreiben, die etwa empört rechtsstaatliches Verwaltungshandeln einforderten, nicht unmittelbar mit Verfolgung rechnen mussten. Stefan Scholl betont,
es geht eher auch um eine Korrektur der Darstellung in einigen älteren Beiträgen zur Petition, wo die NS-Zeit so dargestellt wird, als hätten da die Leute Angst gehabt, sich an das Regime zu wenden, was nicht der Fall war.
Das war eine wichtige Erkenntnis der Tagung. Bürgerbriefe wurden in allen Regierungssystemen verfasst, gelesen und oft auch beantwortet. Der Potsdamer Historiker Martin Sabro legte dar, dass neben den zahlreichen Treuebekundungen auch kritische Briefe an den Staatsratsvorsitzenden der DDR adressiert wurden. Zumeist wurde in loyalem Ton die gemeinschaftliche Arbeit an der Verbesserung der Lebensbedingungen in der DDR gefordert. Die kommunistische Konsensdiktatur, so Sabro, habe Wut- oder Drohbriefe der Führung schlicht vorenthalten und dem Ministerium für Staatssicherheit übergeben. Und heute? Antje Siebenmorgen, seit 1994 im Bundespräsidialamt verantwortlich für Bürgerpost, gab am Rande der Tagung einen Einblick in ihre Arbeit.
Die 6 Bundespräsidenten, die ich erlebt habe, für die ist die Bürgerpost eben ein Seismograph der Stimmungen, der Probleme. Und das fließt in bestimmte Reden ein. Also das Bewusstsein, aha, hier ist ein Problem. Das werde ich in meiner nächsten DGB-Rede oder vor der Arbeiterwohlfahrt oder wo auch immer erwähnen. Das ist dann für ihn schon so ein wichtiger Anker auch, zu sagen, hier müssen wir was machen und das ist ein Impuls und daran müssen wir arbeiten. Aber wie gesagt, er hat ja keine direkte politische Einflussmöglichkeiten, aber er kann mit seinen Reden was anstoßen.
Bis heute erhält der Bundespräsident bis zu 300 Briefe täglich. Dazu kommen E-Mails und Posts auf den Social-Media-Kanälen, die Historikerinnen und Historiker zukünftig untersuchen wollen. Einigkeit herrscht schon jetzt darüber, dass Bürgerpost als Zeugnis der Sozial- und Demokratiegeschichte von unten viel zu lange vernachlässigt worden ist.